Ja, ich mache mal so eine Probe. 1, 2, 1, 2, 3. Ihr könnt mich hören. Gut.
Ich kann zählen. Wahnsinn.
Welch eine Ehre. Welch eine Ehre, diesem König zu dienen. Welch ein Vorrecht, ja. Ich dachte das so, während wir dieses Lied gesungen haben, ja. Das ist eine Wahnsinns-Ehre. Gleichzeitig auch eine Verantwortung. Wir dienen einem König, wir dienen seinem Volk. Ja, und ich empfinde das ähnlich, wie du das gesagt hast. Ja, jedes Mal, wenn wir in diesen Momenten, dass Gott uns irgendwo sagt, hey, wie ist deine Entscheidung? Wo ist dein Herz? Wo stehst du? Ich vergleiche unser Leben oder uns als Person gerne einem Haus. Also die mich schon mal ein paar Mal haben predigen hören oder die mich kennen, die wissen, ich benutze eigentlich gerne irgendwie Bilder, irgendwas, wo wir uns was vorstellen können. Ja, dass das, was irgendwie so eine geistliche, theoretische, abstrakte Wahrheit ist, irgendwie, dass das für uns irgendwie ein Bild ergibt. Und ich finde, ein ganz, ganz schönes Bild so für das, was Gott eigentlich so in unserem Leben tun möchte, ist, wenn ich mir so ein Haus vorstelle. Und ja, du hast vielleicht so ein schön verklinkertes Ding, ja, so mit Vorgarten und Blumenbeet und alles gut angelegt und alles sieht sauber, gepflegt und gut aus. Das heißt aber noch nicht, dass es in diesem Haus auch so gepflegt aussieht, oder? Ja, das ist ja nur die Fassade, das ist das, was wir so von außen sehen. Und auch wenn du dann in dieses Haus reinkommst und du hast vielleicht so vorne so den Eingangsbereich und das ist sauber und ordentlich und dann kommst du so ins Wohnzimmer und das ist gemütlich und einladend. Das heißt aber nicht, dass die anderen Räume auch so aussehen. Also ich weiß ja nicht, wie es euch so geht, aber also wir stehen ab und zu doch vor der Herausforderung, irgendwie so wenigstens einen Teil des Hauses besucherfreundlich zu haben. Ja? Also gerade so, ich merke das immer, wenn meine Frau irgendwie in den Ferien mal mit den Kindern unterwegs ist und ich halt alleine quasi zu Hause geblieben bin, weil ich arbeiten muss. Also es ist mir dann viel zu ruhig und irgendwie denke ich, oh, schön, wenn sie wieder da sind. Aber was ich genieße, wenn ich nachmittags von der Arbeit nach Hause komme, dann sieht das Wohnzimmer noch genauso aus, wie ich es morgens verlassen habe. Ja, es liegen keine PlayStation-Controller irgendwo rum, keine Tüte Chips, die eigentlich schon leer ist, aber sie liegt halt noch da. Und das wird aufgenommen, ne? Das kann man im Internet, ich werde es meinen Jungs sagen, hört euch das mal an. Sondern es ist wirklich irgendwie, du musst nichts hinterherräumen oder so, ne? sondern das ist halt, also das ist der Teil, den ich genieße. Und so, glaube ich, geht es uns oft, dass wir so Bereiche haben, wo wir sagen, die sind besucherfreundlich. Und wenn jemand an der Tür klingelt und dann kannst du sagen, hey, komm rein und setz dich und will was trinken und irgendwie. Und du denkst so, boah, gut, dass er jetzt nicht unser Schlafzimmer sieht. Oder gut, dass er nicht in den Keller kommt. Oder was weiß ich, ja. So in den Abstellraum. Und irgendwie, wo du denkst so, boah, da will ich ja selber gar nicht rein. Ja? Das ist ja Chaos pur. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Und genau so ist es eigentlich auch mit uns als Person. Ja, also das, was man äußerlich von mir sieht, das kann einen guten Eindruck oder einen schlechten Eindruck machen. Aber das sagt eigentlich noch gar nicht so viel aus, wie es in mir aussieht. Und auch in mir gibt es so verschiedene Bereiche, verschiedene Räume. Und wir haben inzwischen 8 Jahre her, haben wir ein Haus gekauft. Und das ist ja der Unterschied. Wenn du als Besucher in ein Haus kommst, dann gehst du dorthin, wo man dich lässt. Also du gehst normalerweise nicht selbstständig irgendwie, ach ja, ich guck mal, was hinter der Tür ist und ich guck mal hier und ich öffne mal die Schublade und so, ist bestimmt interessant. Das machst du ja normalerweise nicht. Aber wenn du der Besitzer des Hauses bist, dann hast du das Recht, jeden Raum zu sehen. Und wenn wir unser Leben irgendwann mal Jesus anvertraut haben, dann wird er der Besitzer. Und dann hat er das Recht, in jeden Raum unseres Lebens reinzukommen und da nicht nur aufzuräumen, sondern auch umzugestalten. Vielleicht eine Wand wegzureißen, irgendwo anders eine Wand hinzubauen, irgendwo zu sagen, nö,
das gestalten wir jetzt mal anders, das bauen wir um.
Und das ist eigentlich das, was die Bibel Heiligung nennt. Was in unserem Leben, in unserer Beziehung mit Gott eigentlich passieren soll. Ja? Dass Gott in unser Inneres reinkommt und uns verändert. Und dass er auch in die Bereiche reinkommt, die wir normalerweise keinen so gerne ranlassen. Ja? Es gibt so Bereiche, die haben wir selber gut geregelt, und wenn darüber gepredigt wird, lehnen wir uns entspannt zurück und sagen, oh, da alles gut. Ja? Da bin ich gut unterwegs. Und nächste Woche, dann kommt eine Predigt über ein anderes Thema und du denkst, warum weiß der, wie es in mir aussieht? Ja, warum spricht er das jetzt an? Und so gibt es ja verschiedene Bereiche unseres Lebens. Und ein Punkt, über den ich heute gerne sprechen möchte, ist unser Reden, unsere Worte. Jesus hat einmal gesagt in Matthäus 12, Vers 34, wovon das Herz voll ist, das spricht der Mund aus. Das, was im Herzen drin ist, das spricht der Mund aus. Und es ist hochinteressant, wenn du mal die Bibel dahingehend studierst, diesen Zusammenhang zwischen Herz und Mund, zwischen meiner inneren Haltung, meiner inneren Einstellung und das, was ich ausspreche, da gibt es einen ganz, ganz großen Zusammenhang. Und es ist interessant, als Jesaja Gott begegnet, und er die Heiligkeit Gottes sieht, da sagt er, wehe mir, denn ich bin ein Mensch unreiner Lippen. Er sagt nicht, ich bin ein Mensch unreiner Gedanken, unreines Herzens, unreiner, was weiß ich. Nein, ich bin ein Mensch unreiner Lippen. Und dann kommt dieser Engel und, also die Bibel kennen, wissen, wovon ich rede, ja, und nimmt so eine Kohle von dem Altar, der vor Gottes Thron ist und berührt die Lippen von Jesaja, sagt, Gott hat dich gereinigt, Gott hat dich geheiligt. Und das ist so, viele Stellen in der Bibel sprechen davon, dass unser Herz und unser Mund, dass die irgendwie eine Verbindung haben. Irgendwie haben die eine Verbindung und Worte haben einen ganz großen Einfluss. Und in Sprüche 18, Vers 20, da heißt es, von der Frucht seines Mundes nährt sich der Leib des Mannes oder des Menschen. Und er wird gesättigt mit dem, was seine Lippen ihm einbringen. Von der Frucht seines Mundes nährt sich der Mensch. Und er wird gesättigt mit dem, was seine Lippen ihn einbringen. Also hier wird von einer Frucht gesprochen. Wir können das ja im Moment, kann man das gut beobachten, ja, wenn du so im Garten irgendwie dir das mal so anguckst, ja, wie so alles wächst. Wir haben so eine Weinpflanze bei uns so an der Terrasse und meine Frau sagt, guck mal, da kommen schon die ersten Weintrauben. Also man sieht schon, ganz klein, aber man sieht schon irgendwie, da kommt was. Wir sind keine Weinkenner, wir wissen eigentlich nicht, der war halt da, als wir das Haus gekauft haben. Und wir freuen uns dran, obwohl meine Frau den eigentlich jedes Jahr immer sehr krass zurückschneidet und ich immer denke, oh nein, das war zu viel, das war zu viel, das war zu viel. Aber es kommt immer wieder und siehe da, auch dieses Jahr, wir werden Weintrauben ernten können. Und Johannisbeeren sind schon am Wachsen. Und ja, du siehst, da kommt was. Aber es ist ja nicht so, dass du abends guckst und da ist nichts und den nächsten Morgen wachst du auf und auch siehe da, die Bäume stehen in voller Pracht und voller Früchte, sondern eine Frucht wächst. Das sind Prozesse. Ja? Das, was da heranwächst, das braucht eine Zeit, aber irgendwann merkt man, da entsteht eine Frucht. Und wenn es hier heißt, dass das, was wir sagen, dass das wie eine Frucht ist, die aufgeht, die heranwächst, die sich entwickelt, dann ist meine Frage an uns eigentlich, was erzählen wir so den ganzen Tag? Was erzählst du so? Laut Statistik sprechen wir am Tag durchschnittlich 16.000 Wörter. Übrigens Männer und Frauen. Also man sagt ja sonst oft so, ein Mann ein Wort, eine Frau ein Wörterbuch. Aber das ist nicht so. Sondern eigentlich gibt es Statistiken, die sagen, eigentlich Männer und Frauen reden annähernd gleich viel. Bei manchen macht das ein bisschen unterschiedlich sein. Manche Leute sind sehr wortkarg, andere sind so Schwätzer. Aber so im Durchschnitt 16.000 Worte am Tag. Pro Woche redest du ein Buch. Das muss ich mir mal vorstellen. Pro Woche redest du ein Buch. Also wenn man all das aufschreiben würde, was du so erzählst, überleg mal, wie alt du bist, 52 Wochen hat das Jahr, wie viele Bücher du schon geschrieben hast. Ja? Man sagt, ein Kleinkind hört pro Stunde 2000 Wörter. Pro Stunde 2000 Wörter. Vieles davon ist belanglos. Ei, duzi, duzi, duzi. Na, wo ist denn die Mama? Oh, wo ist denn der Papa? Ach, was bist du süß und so. Ja, also ganz viel, was so, ja, wo jetzt vielleicht nicht so viel Informationsgehalt ist. Aber es ist wichtig, dass das Kind diese Wörter hört, weil über diese Wörter, die das Kind hört, prägt sich das Denken und entwickelt sich das Denken. Ja? Durch das Hören dieser Worte lernt das Kind sprechen. Das Gehirn entwickelt sich weiter. Man sagt, Sprache formt unser Denken. Wilhelm von Humboldt hat gesagt, Sprache ist das bildende Organ der Gedanken. Durch das, was du sprichst, veränderst du dein Denken. Durch das, was du sagst, legst du Verbindungen an in deinem Gehirn, legst du Strukturen an, in denen du dich gedanklich bewegst. Das ist uns oft überhaupt nicht so bewusst. Wir reden einfach. Ne? Ich habe früher mal diesen Spruch gehört, ich fand den ganz toll. Wie soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage? Ja? Gibt so manche Leute, die können auch nur laut denken und dann reden die so vor sich hin. Und ja, manchmal ist das dann so ein bisschen komisch vielleicht, wenn man das so mitbekommt. Aber über das Sprechen, über das Reden entwickelt sich ganz viel in unserer und in unserem Denken. Ich habe gehört, es gibt einen Stamm, eine indigene Volksgruppe im Norden Mexikos, das sind die Tarahumara. Und die haben für die Farbe Blau und für die Farbe Grün das gleiche Wort. Und man hat Untersuchungen gemacht, Versuche gemacht mit denen, man hat, wie sie auf Farben reagieren, und man hat festgestellt, dass sie auf Grün und Blau eigentlich ähnlich, also sie können das durchaus unterscheiden, also sie sehen das als zwei verschiedene Farben, aber sie behandeln das gleich. Und die Sprache behandelt diese beiden Farben auch gleich. Das hat einen Einfluss darauf, ja? Über das Sprechen. In China, ich habe gehört, in China das Wort Krise ist das gleiche Wort wie Chance. Wenn wir unterscheiden, das ist eine Krise oder das ist eine Chance, für die Chinesen ist das eins. Und überleg mal, wenn du von jeder Krise, von der du sprichst, als eine Chance sprichst, was macht das mit deinem Denken? Was macht das mit deiner Einstellung dazu? Wie du Herausforderungen in deinem Leben angehst, das ist ein ganz, ganz großer Unterschied, wie du daran gehst. Sprechen und Denken sind unmittelbar miteinander verbunden. Worte verändern unsere Welt. Und weil Worte eben unsere Gedanken offenbaren, weil Worte zeigen, hey, das, was in deinem Herz ist, das sprichst du aus. Ja? Weil wir geprägt werden durch das, was wir hören, durch das, was wir sagen, beeinflussen letztendlich die Worte, die du sprichst, dein Leben. Dein Leben entwickeln wird. Ich hatte gesagt, von der Frucht seines Mundes, Worte sind wie Samen, den wir aussehen. Worte sind wie Samen, den wir aussehen. Wenn ich das jetzt weiß, was heißt das dann für mich? Oder mal anders gefragt, welche Frucht möchtest du in deinem Leben ernten? Welche Frucht möchtest du in deinem Leben irgendwann mal haben? Es ist uns allen klar, wenn ich eine gute Frucht ernten will, darf ich keine schlechte Frucht säen. Ja? Wenn ich irgendwann mal Gurken ernten will, dann darf ich keine Radieschen säen. Das ist uns irgendwie, verstehen wir. Ja? Sondern das, was ich sehe, das werde ich auch ernten. Das ist ein ganz grundlegendes Prinzip in der Bibel. Und so ist es auch mit dem, was wir sagen. Du kannst nicht Niederlage säen und erwarten, dass du Sieg erntest. Das wird nicht funktionieren. Ja? Du kannst nicht negativ reden und erwarten, dass alles positiv verläuft. Auch das wird nicht funktionieren. Und ich rede jetzt hier nicht über, oh, du musst immer positiv bekennen oder so, aber es ist wirklich ein Zusammenhang. Es ist eine Frucht, die aufwächst. Was sprichst du über dich selbst und über andere aus? Boah! Vielleicht hast du das schon mal gesagt, ja? In der Schule, in Mathe oder in irgendeinem anderen Fach und du denkst, was will der Lehrer von mir? Ich verstehe gar nicht, worüber der redet. Und du denkst, boah, ich schaff das nicht. Ich schaff das nicht. Und dann hast du irgendwas falsch gemacht und dann sagst du, boah, ich Idiot! Ja, es gibt so viel, was wir über uns sagen, was wir vielleicht anderen gar nicht sagen. Würdest du zu deinen Mitmenschen nie sagen, du Idiot, aber zu dir selber sagst du das. So, dann merkst du so die ersten Wehwehchen und denkst, oh, ich glaube, ich werde krank. Ich glaube, ich werde krank. Was sagt Jesus? Dir geschehe nach deinem Glauben. Dir geschehe nach deinem Glauben. Oh, ich glaube, ich kriege eine Erkältung. Das fühlt sich schon so komisch an. Glaubst du das? Ist das dein Bekenntnis? Okay. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir diesen Zusammenhang verstehen. Was spreche ich aus? Welche Saat sehe ich aus in meinem Leben? Was spreche ich aus über mich? Und es ist interessant auch, wie Gott damit umgeht. Als Jeremia berufen wird, kommt Gott zu ihm, sagt ihm, hey, ehe du geboren wurdest, hatte ich dich schon berufen. Und dann sagt Jeremia einen Satz. Er sagt, Gott, es ist alles schön und gut, was du mir sagst, aber ich bin zu jung. Ich bin zu jung. Gott, das mag alles richtig sein, aber frag in 10 Jahren nochmal nach. Oder frag in 20 Jahren nochmal nach, weil im Moment bin ich zu jung. Und Gott reagiert so, dass er sagt, hey, sage das nicht. Sag das nicht über dich. Sage nicht, du bist zu jung. Wenn ich dich berufen habe, dann passt das schon. Wenn ich jetzt in dein Leben reinspreche und sage, hey, jetzt ist der Moment, dann passt das. Sage so etwas nicht über dich. Gott geht da sehr aktiv gegen vor. Weil er sagt, ich will nicht, dass diese Frucht in deinem Leben aufwächst. Dass du sagst, boah, ich kann das nicht, ich schaff das nicht. Und das, was Gott für mich hat, das werde ich sowieso nicht erreichen. Als Gott zu Mose kommt, was sagt Mose da? Alles gut und schön, aber ich kann nicht reden. Ich kann nicht reden. Was sagt Gott? Hallo, wer hat dir denn den Mund gegeben? Wer hat dich denn geschaffen? Wer hat dir denn überhaupt Redevermögen gegeben? Das bin ich doch. So, von daher sag das nicht über dich, sondern wenn ich dich berufen habe, dann wird das passen. Und ich glaube, Mose hat das ganz gut hingekriegt. Ne? So im Großen und Ganzen denke ich, doch, das war schon in Ordnung. Wie oft sagen wir Sachen über uns, oh, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ich werde alt. Oh, ich werde alt. Boah, ich vergesse alles. Ey, mein Gedächtnis ist wie ein Sieb, ich vergesse ja alles. Ja? Was sprechen wir über andere aus? Wie sprichst du über deinen Chef, Wir hatten ja gerade Wahl. Wie sprichst du über deine Regierung? Ist im Moment ja ein großes Thema. Ja? Rezo hat ein Video gemacht und naja, die großen Parteien wussten nicht so richtig, wie sie darauf reagieren sollten. Gut, man hätte sich denken können, wenn jemand ein Video macht, ob so ein 11-seitiger Text da die richtige Art ist, darauf zu reagieren, kann man drüber diskutieren. Ja? Aber alles redet darüber. Boah, wie, was haben die da gemacht? Die haben überhaupt keine Ahnung. Und was machen die da schon wieder? Und es wird so viel diskutiert, so viel geredet. Wie reden wir über unsere Regierung, unseren Bürgermeister? Wie sprichst du über deine Kirche? Wie sprichst du über deinen Leiter? All das sind Saatkörner, die wir aussehen in unserem Leben und auch in das Leben von anderen. Ich kann aber auch eine positive Saat sehen. Ja? Hey, du schaffst das. Du schaffst das. Alle Eltern wissen das, wie wichtig das ist, dass du Kinder ermutigst, wie stark machst, stark redest. Ja? Hey, ich stehe hinter dir. Wir gehen da gemeinsam durch. Ich bin ja jemand, der gerne Fußball verfolgt. Und ich weiß gar nicht mehr, ob das jetzt in der letzten Saison war oder ob das schon länger her ist. Da gab es ein Spiel, Schalke gegen Dortmund. Und zur Halbzeit hat Dortmund 4:0 geführt. Eigentlich eine klare Sache. Ich glaube, das war Anfang dieser Saison. Ja? Dortmund führt 4:0 und dann kommt die Halbzeitpause. Und nach der Pause, die zweite Halbzeit geht los und Schalke dreht das Spiel und am Ende steht es 4:4. Was ist da passiert in der Kabine? Irgendwas muss da passiert sein. Irgendwie muss der Trainer die richtigen Worte gefunden haben. Die richtigen Sachen gesagt haben, dass seine Mannschaft komplett verändert aus dieser Pause rauskommt. Und auf einmal sind sie nicht mehr so unterlegen, dass sie ja, 4 Tore bekommen, sondern nein, sie bekommen kein einziges Tor mehr, aber schießen selber 4. Worte haben Macht. Worte können etwas verändern. Worte können etwas freisetzen. Jeder, der mal Sport gemacht hat, der weiß das. Ja? Bist am Laufen oder am Fahrradfahren und du hast jemanden irgendwie, entweder eine Stimme im Ohr oder jemanden, der neben dir herfährt und sagt, komm weiter, du schaffst das, komm, du streng dich an, da geht noch mehr, du kannst noch mehr. Also wenn es authentisch ist, dann bewirkt das was. Ich kann mich noch erinnern an meine Schulzeit, wir haben 5-Kilometer-Lauf gemacht und unser Sportlehrer, der fuhr mit dem Fahrrad neben uns her. Und meinte, Leute, ihr müsst schneller laufen. Also das hatte keinen Wert, weil er sagt, blöd, man kann selber fahren, er kann selber laufen. Ja? Aber sonst generell, wenn du weißt, als jemand, der ist in meiner Situation und der versteht mich, hey, das setzt etwas frei, wenn der etwas Positives in dein Leben hineinspricht. So, welche Saat möchtest du in deinem Leben sehen? Was soll aufgehen in deinem Leben? Wenn du willst, dass Gottes Saat in dein Leben aufgeht, dann musst du diese Saat sehen. Ganz einfach. Wenn du willst, dass Gottes Gedanken in deinem Leben aufgehen, dann musst du seine Gedanken sehen. Dann musst du seine Gedanken aussprechen. Dann musst du vielleicht auch mal das Wort Gottes in deinem Leben aussprechen. Stellst du dich morgens vor den Spiegel und sagst nicht, boah, ich kenne dich zwar nicht, aber ich rasiere dich trotzdem, sondern du sagst, hey, und es ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ich bin eine neue Schöpfung. Ja? Und nichts wird mich trennen von der Liebe Gottes, Römer 8. Ja? Oder du sagst zu dir, Epheser 2, Vers 19, ich bin ein Bürger des Himmels. Und egal, was mein Chef mir heute sagen wird, egal, was meine Kollegen mir heute sagen werden, egal, welche Umstände mein Leben bringen werden, hey, ich bin ein Bürger des Himmels und ich weiß, Gott ist mit mir. Das macht etwas mit dir. Du gehst anders in den Tag rein. Ja? Übrigens, also dieses Prinzip, das haben, das, die Leute so im Management und so weiter, die haben das schon lange verstanden. Ja? Die arbeiten ganz viel damit. Ja? Aber letztendlich ist es das, was die Bibel sagt. Das ist ein biblisches Prinzip. Du sähst etwas und du erntest etwas. Es ist interessant, dass Gott darauf wartet, dass wir Dinge aussprechen. Es gibt diese Story, Hesekiel 37, da beschreibt Hesekiel, wie Gott ihn so auf ein Feld führt und da liegen Leichen. Und ich werde das jetzt mal nicht zu doll ausschmücken, aber Gott fragt jedenfalls den Hesekiel irgendwann, hey, werden diese Toten, werden die wieder lebendig?
Und es ist eine Vision, die
Hesekiel hat. Und Hesekiel sagt, naja Gott, du weißt das schon, also du wirst wohl irgendwie was mir damit zeigen wollen und einen Plan damit haben. Und dann sagt Gott zu Hesekiel, sprich Leben in dieses Feld von Toten. Sprich das Leben Gottes dort hinein. Und als Hesekiel das macht, passiert dort etwas. Und das ist oft so in unserem Leben, dass Gott sagt, hey, ich möchte, dass du mein Leben, ich möchte, dass du meinen Plan in dein Leben hineinsprichst. Paulus sagt das, wenn du in deinem Herzen glaubst und mit deinem Munde bekennst, wirst du gerettet werden. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Rettung und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Einigermaßen richtig zitiert habe. Ja? Das, was du in deinem Herzen glaubst, das musst du mit deinem Mund bekennen, das musst du aussprechen, das soll, ja, damit es Wirklichkeit wird in deinem Leben. Und so möchte ich dich einfach herausfordern heute an diesem Punkt, ja, dass du mal so ein Stück dir selber mal zuhörst, was du so am Tag erzählst, was du so redest, dass du anfängst, wenn du es noch nicht tust, ja, dass du anfängst, guten Samen zu sehen in dein Leben und auch in das Leben anderer. Dass du jemand wirst, der andere ermutigt. Dass du jemand wirst, der einfach Gutes ausspricht. Ich habe noch ein paar praktische Tipps. Erstens, bevor du redest, denke nach. Ganz einfach. Bevor du redest, denke nach. Nimm dir Zeit, atme tief durch. Vielleicht zählst du mal innerlich so ein bisschen hoch, je nachdem, wie sehr dich das gerade geärgert hat, was du gehört hast und wie sehr du gerade irgendwie zurückfeuern willst. Vielleicht zählst du dann mal durch, entweder bis 3 oder bis 10, je nachdem, je nach Stärke deiner Emotionen. Ja, manchmal ist das gut. Einfach mal so ein bisschen, okay. Also nachdenken. Das Zweite, wenn du etwas Gutes denkst,
dann sprich es ruhig aus. Wenn du etwas Gutes denkst, dann sprich es aus. In Epheser 4, Vers 29,
da gibt Paulus uns so einen Filter mit und sagt, das, was gut ist, was angemessen ist oder was hilfreich ist, das darfst du aussprechen. Wenn du aktuell nichts Gutes sagen kannst, also mit gut meine ich etwas, was dem anderen weiterhilft. Das kann ja auch mal Kritik sein. Also ich rede hier nicht gegen Kritik. Ja? Aber etwas, was demjenigen weiterhilft, was die Situation verbessert, was einfach hilfreich ist. Wenn du da nichts Gutes denkst, dann sag auch nichts. Eigentlich auch ganz einfach, ne? Dann sag auch nichts. Nächster praktischer Tipp. Wenn dich niemand um Rat fragt, dann halte dich zurück. Es gibt so Situationen, da hören wir irgendwie was und wir wissen ja sofort was. Ja. Also wir haben ja für alles ein Rezept und wir kennen ja genau, wissen genau, was die richtige Lösung ist, obwohl wir die Situation überhaupt nicht kennen, aber wir wissen, ne? Oder geht es nur mir so? Also Vielleicht seid ihr an dem Punkt ja auch so durchgeheiligt, dass ihr sagt, oh Stefan, das, wie so, was ich vorhin gesagt habe, ja, ich lehne mich entspannt zurück. Und, also manchmal ist das echt so eine Spannung, die du aushalten musst, dass du denkst, naja, wenn derjenige mich jetzt fragen würde, ich wüsste, was ich demjenigen sagen werde. Das Problem ist, der fragt dich nicht. Und wenn du, obwohl du nicht gefragt wirst, hingehst und dem dann deinen Rat gibst, ich kann dir sagen, das bringt null. Das will der gar nicht hören. Manchmal muss man das aushalten. Ja? So, wenn dich niemand um Rat fragt, dann halte dich zurück. Man kann ja mal anfragen. Hey, möchtest du da irgendwas von zu hören von mir? Nee, lass mal. Okay, dann. Nächster Tipp. Liebe und Wahrheit gehören zusammen. Liebe und Wahrheit gehören zusammen. Es gibt manche Menschen, die sind sehr wahr in dem, was sie reden, aber nicht sehr liebevoll. Und die können wirklich jedem sagen, was sie ihm schon immer mal sagen wollten. Ne? Und sehr genau, boah, und das passt mir auch nicht an dir. Und so, und so, und so. Und das ist vielleicht alles wahr. Aber es ist nicht unbedingt liebevoll. Und dann gibt es Leute, die sind sehr, die haben den anderen lieb und die wollen ihm nicht wehtun. Und die wollen nicht verletzen. Und die sind so harmoniebedürftig. Ja, kennt ihr das? Kennt ihr so harmoniebedürftige Typen? Also ich selber bin auch so einer, ja, so harmoniebedürftig. Und das ist so schwer, mal irgendwie was anzusprechen, wo du denkst, du, das ist jetzt nicht gut. Und dann eiern die da irgendwie rum und oh, wie drücke ich das jetzt aus, ohne denjenigen, ich will den ja nicht verletzen. Ja, vielleicht kennst du der eine oder andere die Situation. Ja, Schatz, wie findest du meine neue Frisur? Was sag ich jetzt? Ja? Weiß ich ja nicht. Ne? So. Wahrheit und Liebe. Ja, irgendwie musst du das zusammenkriegen. Irgendwie musst du das... Ja, und dann überlegst du, wie drücke ich das jetzt aus und sag, ja, was auch immer. Und Worte sind wie oder können sein wie ein Hammer. Und das ist, das kann ich jetzt positiv oder auch negativ verstehen. Ich meine es an dieser Stelle mal positiv. Also so ein Nagel, wenn du den mit einem Hammerschlag einschlägst, dann bist du wirklich gut. Also ich schaffe das nicht, ich muss da mehrmals draufhauen, ja? Damit so ein Nagel richtig gut drin sitzt. Und das Interessante ist, also eigentlich hätten wir jetzt hier so einen Balken und jeder probiert mal. Das Interessante ist ja, wenn du da diesen Nagel hast, also den ersten Schlag, da haust du auch nicht voll drauf, weil du deine Finger noch irgendwie da in der Nähe hast. Und außerdem, weil der Nagel noch so, noch gar nicht die Richtung hat, also die ersten Schläge sind meistens eher behutsam. Mal so nehmen als Gedanken, so für Worte. Also gerade dann, wenn der Nagel noch nicht wirklich drin sitzt. Also gerade dann, wenn ich vielleicht anfange oder was, vielleicht mal ein bisschen behutsam erstmal rangehen. Ja? Aber manchmal ist es auch so, dass du mehrmals etwas sagen musst, bevor etwas sich verändert. Wenn du 10-mal etwas sagen musst, bevor es umgesetzt wird, nennt man das Erziehung. Wenn du einmal etwas sagst und es wird sofort umgesetzt, nennt man das Drill. Habe ich mal gelesen. Ich weiß nicht, ob das ist, aber wie beim Militär, so Drill Sergeant. No, yeah, yeah, yes, sir. Na, so, boah. Also, na, manchmal braucht man Geduld. Manchmal braucht man Zeit. Und ein Rat, den du gibst oder etwas, was du sagst, das wird nicht immer sofort umgesetzt. Das ist das große Problem der ganzen Pastoren. Das ist das, wo Pastoren oft dran verzweifeln. Ja? Dann denkst du, ach, genau dieses Verhalten, und da habe ich doch letzte Woche drüber gepredigt, das muss doch jetzt eigentlich gut sein. Ist es nicht. Ist es nicht. Du hast einen Hammerschlag gesetzt. Ja? Aber Klaus, das sage ich mal dir. Ja? So, du hast so einen Hammerschlag gesetzt. Aber manchmal muss man häufiger darüber sprechen. möchte dich ermutigen. Ich glaube, Gott möchte so gern, dass du Positives erntest in deinem Leben. Er möchte, dass dein Leben in gute Bahnen verläuft. Und er möchte, dass das, was du denkst, das, was du sagst und das, was du tust, dass es einfach seinem Plan entspricht. Deswegen, weil wir so oft so schlecht in unser Herz reingucken können, aber wir können hören, was wir sagen. Achte auf das, was du sprichst. Und sei jemand, der ganz bewusst sagt, hey, ich will von den Frucht, wie hatten wir es gelesen, von den Frucht meiner Lippen möchte ich satt werden. Da möchte ich keinen Mangel, da möchte ich nicht keine schlechte Frucht, sondern Jesus, ich danke dir dafür, dass du unser Leben verändern möchtest, Herr. Herr, du hast unser Lebenshaus in Besitz genommen. Und ja, vielleicht bist du schon in vielen Räumen irgendwie durch und hast umgestaltet, hast umgeformt. Aber du kennst die Räume in unserem Leben, die irgendwie noch nicht so dem entsprechen, was du möchtest, Herr. Ich danke dir dafür, dass du uns kennst, wie wir das vorhin gesungen haben. Du kennst uns und du liebst uns trotzdem. Du kennst die schwarzen Flecken in unserem Leben. Du kennst unsere Leichen im Keller, Herr. Du kennst so unsere Bereiche, Herr, wo wir nicht wirklich dem entsprechen, was du möchtest, Herr. Gott, aber ich bete einfach darum, dass du uns veränderst, Herr. Und ich bete darum, dass du uns hilfst, einfach diesen Veränderungsprozess mitzugehen. Nicht irgendwo an einer Stelle auszubrechen, Herr, weil wir sagen, nee, das ist gerade zu anstrengend, das ist zu schmerzhaft oder das gefällt mir einfach nicht. Gott, und ich bringe dir einfach diesen großen Bereich unseres Redens, unserer Worte, Herr. Herr, und ich danke dir dafür, es geht jetzt nicht darum, dass wir irgendwie hier unser Reden zensieren, dass wir irgendwie nicht mehr alles sagen dürfen, Herr. Es geht einfach darum, dass du uns verändern möchtest. Dass du unser Denken verändern möchtest und unsere Worte verändern möchtest. Gott, du hast uns ein ganz, ganz mächtiges Werkzeug mitgegeben für unser Leben. Und das sind unsere Worte, Herr. Gott, und ich bitte dich einfach darum, dass du uns immer wieder neu daran erinnerst durch deinen Geist, dass du uns die Augen öffnest durch deinen Geist, Herr Jesus, Herr, welchen Zusammenhang es da einfach gibt, Herr, dass wir mit unseren Worten, mit dem, was wir sagen, dass wir einfach eine Saat aussehen, Herr. Ja, und deswegen bitte ich dich, hilf uns, dass wir positive Menschen sind, Herr. Herr, dass wir ermutiger sind, dass wir Menschen sind, die aufbauen und nicht zerstören. Dass wir Menschen sind, die einfach ermutigen, Herr, und nicht anderen den Boden unter den Füßen wegreißen, Herr. Ich bitte dich darum, dass wir Menschen sind, die mit unseren Worten heilen und nicht verletzen, Herr. Gott, ich bete darum, dass du uns hilfst, Herr, auf deinen Geist zu hören und dass wir einfach uns lenkbar machen, Herr, für deine Impulse, für das, was du möchtest. Herr, du weißt, wie oft wir schon verletzt worden sind durch Worte. Du weißt, wie oft schon, so in manchen Situationen wir einfach Dinge gehört haben, die sich festgesetzt haben, Herr, und die uns geprägt haben, die unser Denken geprägt haben, die unser Leben geprägt haben, Herr. Herr, und das waren nicht Worte von dir. Das waren nicht Worte, die aus deiner Richtung kamen, sondern die vom Feind kamen, Herr, der unser Leben zerstören möchte und er uns niederhalten möchte, Herr. Gott, und ich bete darum, dass du uns einfach befreist und dass du uns heilst, Herr Jesus, genau an diesen Punkten. Und dass du uns hilfst, deine Sicht über uns anzunehmen, Herr. Dass du uns hilfst, dein Denken über uns einfach groß zu machen und anzunehmen, Herr. Herr, wenn David sagt, Gott, ich preise dich, weil du mich auf eine überaus großartige Weise gemacht hast, Herr. Wenn David das sagt, Gott, du hast ja, ein Meisterwerk von dir, dem lebendigen Gott. Gott, ich bete darum, dass das mehr und mehr unser Denken prägt über uns, Herr. Herr, dass wir nicht klein denken, dass wir nicht schwach denken, Herr. Herr, sondern du hast deine ganze Liebe und ja, deine ganze Güte, Herr, mit hineingelegt in unser Leben, Herr. Und du möchtest so gerne, dass sich das entfaltet. Du möchtest so gerne, dass das einfach zum Vorschein kommt, Herr. Herr Jesus, und darum ja, segne ich jetzt einfach jeden Einzelnen hier, Herr, und bete einfach darum, dass du wirklich unser Denken prägst und dass du unser Reden prägst, Herr Jesus, durch dein Wort und durch deinen Geist. Ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir einfach für deine Gegenwart. Ich danke dir dafür, dass wir lernen dürfen, Herr. Herr, und dass du weiter mit uns gehst, Herr. Dir sei alle Ehre, Jesus. Amen.